Vom Koch und Kellner zum siebenfachen Hotelbesitzer, mein heutiger Gast, hat sich mit viel Entschlossenheit und Mut nach ganz oben gearbeitet. Mit seiner jüngsten Investition, dem Schloss Pichlan im steirischen Ennstal, hat er mitten im Lockdown für Schlagzeilen gesorgt. Georg Imlauer ist heute bei mir. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen.
Guten Morgen auch, freut mich, da zu sein.
Wie fühlt man sich als Neo-Schlossbesitzer?
Naja, ich vermeide es, das Wort Schlossbesitzer zu sagen, weil es in Wirklichkeit ist ein Hotel. Aber ein sehr schönes Hotel mit einer sehr, sehr großen Anlage rundherum. Es ist wie ein Landgut. Und da schließt sich für mich ein bisschen der Kreis, denn ich war ja auf der Suche nach einer Landwirtschaft, bevor Corona gekommen ist, und habe mir auch schon sehr viel angeschaut. Und jetzt habe ich beides bekommen. Jetzt habe ich ein schönes Hotel bekommen und ein schönes Landgut dazu, das zwar momentan noch mit einem Golfplatz belegt ist, aber es gibt freie Flächen, wo wir hoffentlich dann gesunde Lebensmittel anbauen können.
Wobei, dennoch, es handelt sich schon um ein Schloss. Es ist ein Gebäude aus dem 11. Jahrhundert, also auch mit einer langen Geschichte. Wie lange haben Sie denn überlegt, ob Sie da jetzt investieren oder nicht? Wie viele Nächte schläft man darüber?
Ja, es ist richtig. Es hat eine lange Geschichte und hat auch einen Bezug zu Salzburg. Denn Schloss Pichlan wurde ja lange von Admont mitverwaltet oder gehörte zu Admont. Und Admont ist ja von St. Peter gestiftet worden oder gegründet worden. Es gibt somit einen sehr guten Salzburg-Bezug. Nur nebenbei erwähnt, es ist so, ich habe das Objekt oder Projekt bekommen im Frühjahr, also ziemlich zeitnah oder gleich wie Corona gekommen ist. Und da hat es mich momentan natürlich überhaupt nicht interessiert, weil ich andere Sorgen hatte. Aber mit fortlaufender Dauer der Schließphase hat man dann auch einmal begonnen, sich damit zu beschäftigen. Und anfangs war ich gar nicht so erpicht darauf, aber man hat ja dann auch durch Corona hatte man auch viel Zeit und dann hat man sich eingelesen und ich habe mich dann wirklich begonnen, damit zu beschäftigen. Habe mir es auch dann einmal angeschaut und habe mir vorab einmal überhaupt gefragt, ob dieses Schlosshotel überhaupt leistbar ist, und war dann ein bisschen überrascht, dass es eigentlich zu einem sehr fairen Preis auf dem Markt war. Und habe mich dann wirklich begonnen, damit zu beschäftigen. Und das dauert eigentlich ein halbes, dreiviertel Jahr, bis dann die Entscheidung fällt, ob man das machen möchte oder nicht. Und die Entscheidung ist dann im August bei der Besichtigung mit meiner Frau in Pichlan gefallen, dass wir das dann wirklich intensiv angehen möchten. Und dann haben wir intensiv daran gearbeitet.
Das heißt, man kann aber auch sagen, Sie holen es quasi wieder zurück nach Salzburg.
Ich hole es zurück nach Salzburg und für mich schließt sich der Kreis, weil ich wollte eben eine Landwirtschaft haben für meine Pension, also für meine Ausgedinge. Und jetzt habe ich beides bekommen. Ich habe jetzt ein paar Zimmer bekommen, wo ich Gäste beherbergen kann, was ich ja liebend gerne mache, und kann hoffentlich eine kleine Landwirtschaft dort installieren, ein Landgut, wo ich dann auch das, was ich mir wünsche, ein paar gesunde Lebensmittel produzieren kann, ein paar Tiere halten kann und somit auch zurück zu den Wurzeln, auch für mich persönlich.
Wie sehr spricht bei solchen Entscheidungen auch das Bauchgefühl mit? Ist das eine reine Kalkulation, wenn Sie so größere Investitionen machen? Oder hören Sie da durchaus auch Stimmen in sich, die sagen, ja, Georg, greif zu?
In diesem Falle war es sehr viel Bauchgefühl, weil ich wollte ja nie ein Landhotel betreiben oder ein Ferienhotel betreiben. Ja, wir haben uns entschieden, Stadthoteliers zu sein und das in Salzburg und Wien, und sind diesem Spruch auch immer treu geblieben. Ich bekam ja fast wöchentlich irgendein Hotel angeboten, und das ist auch sehr viel Zeit, wenn man sich damit beschäftigt, geht auch sehr viel Zeit verloren, die fehlt dann fürs Wesentliche, und ich habe das immer abgelehnt.
Weil Sie sagen, Sie bekommen eigentlich jede Woche ein Hotel angeboten. Jetzt kann man sich das, wenn man nicht gerade Unternehmer ist, eigentlich gar nicht so vorstellen, weil da überlegt man, ob man ein Auto kaufen soll, ob man sich's leisten kann oder nicht. Ab einer gewissen Anzahl von Hotels finanzieren sich die da selber, oder wie funktioniert das?
es ist schon so, dass eigentlich man immer darauf achten muss, und das war auch immer mein Leitsatz, dass jeder Betrieb, den ich übernehme oder den ich gekauft habe oder den ich betreibe, der muss sich selber tragen. Und das ist auch die Voraussetzung für jeden Zukauf, den wir getätigt haben. Das waren immer sehr rationelle Entscheidungen, auch Entscheidungen der Risikostreuung mit Salzburg und Wien und mit den Hotels in einer Straße. Wir haben ja immer die Straßen sozusagen aufgearbeitet, was natürlich auch ein bisschen ein Glück ist, wenn man die Nebenhäuser bekommt, und da haben wir zugeschlagen. Aber es waren eigentlich immer sehr, sehr rationelle Entscheidungen bei den Hotels, sowohl als auch bei den Restaurants. Und wenn ich an das Bitter denke mit dem Sky-Restaurant oben, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn wir haben eines gesagt, gute Hotels definieren sich immer über gute Dienstleistungen, nie über irgendein Zimmer oder so. Und die tollen Hotels in Europa, ob das jetzt das Adlon in Berlin ist, ob das Negresco, das Bayerische Hof in München, wie sie alle heißen, haben immer eine besondere Dienstleistung. Und die müssen sich selber tragen. Das ist immer der Ansatz und der Wunsch, den ich habe. Denn wenn Sie heute nur arbeiten, um einen Verlust zu machen, dann macht es wirklich keinen Spaß und es ist auch nicht befriedigend, auch nicht für die Mitarbeiter.
Und über diese Verantwortung, die man als Unternehmer gegenüber seinen Mitarbeitern hat, über die wollen wir gleich noch weiter sprechen. Der Salzburger Hotelier Georg Imlauer ist heute bei mir zu Gast im Radio Salzburg Café. Semesterferien in Salzburg, normalerweise eine wichtige Zeit für den Tourismus. Noch immer ist alles geschlossen. Bei mir zu Gast im Radio Salzburg Café ist heute der Hotelier Georg Imlauer. Wie geht es Ihnen damit?
Ja, wir sind als Stadthotel sind wir schon fast ein Jahr geschlossen. Also wir haben das, was jetzt die Ferien, die Hotellerie. Die Ferienhotellerie hat die Kollegen draußen in den Ferienhotels, das haben wir bereits schon ein Dreivierteljahr. Also wir sind immer wieder geschlossen worden. Wir haben zwar dann im Sommer offen gehabt, haben Gott sei Dank mit den Festspielen in Salzburg 50% Auslastung erreicht. In Wien war es noch viel schlimmer. In Wien war es durchgehend unter 30%. Das heißt, wir haben dieses Auf und Ab und das Auf und Zu, das haben wir ja schon seit einem Dreivierteljahr. Also es wird dann bald ein Jahr jetzt. Und eigentlich haben wir alle gehofft, dass es mit Sommer letzten Jahres besser wird. Dann kam der Herbst, der hat uns auf den Boden zurückgeführt, der Realität. Und dann haben wir, keiner hat vermutet, dass wir den Winter nicht schaffen. Wir haben alle gehofft, dass die Wintersaison normal wird. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir eigentlich seit November zu sind. Wir wünschen uns natürlich alle, dass wir so bald wie möglich aufsperren können. Wir hoffen mit 1. März. Und ich würde es mir wirklich für die Kollegen wünschen, weil dann bleibt ein bisschen was von der Wintersaison über. Und ich würde es mir natürlich für alle wünschen und vor allem auch für die Mitarbeiter. Es gibt Mitarbeiter, die habe ich ein halbes Jahr nicht mehr gesehen und die wollen arbeiten und es ist wirklich mühsam. Also man verliert die Lust, es ist wirklich ganz, ganz schwierig, noch den Willen zum Arbeiten zu haben und zu finden, wenn man immer vertröstet wird von einem auf den anderen und man möchte gerne ausspielen und darf es aber nicht.
Jetzt hat man als Unternehmer ja auch eine große Verantwortung für seine Mitarbeiter. Hinter jedem Mitarbeiter steckt ein Mensch mit seiner ganz eigenen Geschichte und seinen eigenen Schicksalen. Sie haben es bis jetzt geschafft, niemanden kündigen zu müssen.
Wir haben wirklich, wir haben niemanden gekündigt. Also wir sind dann im März, April, wie sich das dann herausgestellt hat, wie es gehen kann. Es war ja am Anfang ganz schwierig, weil wir nicht wussten, ob es eine Art der Kurzarbeit für uns geben wird und wie die Kurzarbeit ausschauen wird. Die ersten zwei Phasen der Kurzarbeit, die man uns präsentiert hat, die waren für die Unternehmer nicht leistbar. Da haben wir nachgebessert, da haben wir auch unser Gewicht über die Wirtschaftskammer eingebracht. Und wie es dann so war, dass es eigentlich gehen kann, haben wir alle Mitarbeiter, die wir zu dieser Zeit hatten, auch in die Kurzarbeit gebracht. Und wir haben sie alle noch in der Kurzarbeit. Es gibt natürlich also einen kleinen Abgang von Lehrlingen, die heute auslernen oder fertig werden. Oder es gibt auch Mitarbeiter, die sagen, Hemmler, es tut mir leid, ich muss jetzt gehen, ich kann mir das nicht mehr leisten. Die Kurzarbeit ist ja auch nicht so, dass es gibt ja auch Abstriche dabei, aber ich möchte voll arbeiten und es gibt Branchen, die arbeiten voll. Die sind abgewandert und das ist ein Problem, das wir in der Branche ganz massiv bekommen werden. Aber im Grunde haben wir alle Mitarbeiter noch bei der Stange und wir brauchen sie auch dann, wenn wir aufsperren. Da bin ich ganz sicher und ich hoffe, ich kann appellieren, dass sie uns bleiben, dass sie noch durchhalten die letzten 2-3 Monate und dass wir dann gemeinsam wieder unsere Gäste beglücken können.
Es ist ja auch für die Betriebe schwierig durchzuhalten. Ganz viele in Österreich, in Salzburg kämpfen ums Überleben, aber dann gibt es auch eine Gruppe, die trumpft durch Innovationen auf. Entweder, dass sie renovieren, Pop-up-Restaurants machen, Takeaway, Lieferdienste, ganz neue kreative Ideen kreieren. Wodurch, denken Sie, unterscheidet sich diese Gruppe? Ist das nur das Kapital oder steckt da mehr dahinter?
Na, meistens ist die persönliche Kreativität, die dahinter steckt. Das Kapital ist es nicht, weil dann würden ja die ganzen Hotelketten, die sehr viel Geld haben, da an der vordersten Reihe stehen würden. Das ist aber nicht der Fall. Es sind immer die kreativen Unternehmer, die dann, wie das Wort schon sagt, etwas unternehmen und sich versuchen durchzuschlagen. Und die Kreativität ist da wirklich sehr groß und man muss die Leute wirklich bewundern, was ihnen alles einfällt. Und viele nützen natürlich, wie Sie es gesagt haben, die Zeit jetzt, um ihre Betriebe auf Vordermann zu bringen. Man muss auch sagen, dass die Hilfen, die der Staat Österreich, und da muss man auch einmal Danke sagen, dass die eigentlich sehr gut sind, wenn es auch ein bisschen kompliziert ist. Aber da muss man halt durch diesen Dschungel muss man durch. Aber es wird geholfen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wo die Hilfen vieles und vieles, vieles geringer sind, wird in Österreich wirklich geholfen. Und man sieht es ja auch in der Statistik, im letzten Jahr sind ja sehr, sehr wenige Betriebe in Konkurs gegangen. Das wird man dann heuer sehen. Die Wahrheit wird heuer dann kommen und nächstes Jahr, ob die Betriebe das dann überstehen werden, wenn diese Rückzahlungen fällig werden. Weil eines muss man natürlich auch sagen, es gibt Hilfen, die braucht man nicht zurückzahlen, aber viele Hilfen muss man auch zurückzahlen. Also die Steuerstundungen, die Kredite, die wir aufgenommen haben, die sind ja nicht weg. Die muss man irgendwann bezahlen und die Wahrheit kommt dann irgendwann. Aber man sieht, dass die österreichischen und die Salzburger Unternehmer, die sind wirklich sehr kreativ und da kann man stolz drauf sein. Und das ist auch ein Lichtblick, den wir haben.
Mein Gast im Radio Salzburg Café ist heute Georg Imlauer. Sie haben vorher schon gesagt, Unternehmer zu sein bedeutet eben auch etwas zu unternehmen, kreativ zu sein. Sie selber waren kreativ, nicht nur mit dem Kauf von Schloss Pichlern. Damit haben Sie eine neue Investition getätigt. Sie kochen in Ihrem Betrieb seit einiger Zeit auch wöchentlich für Obdachlose.
Das ist richtig. Also wir haben immer darauf geschaut, dass wir ein soziales Engagement haben. Jetzt kochen wir einmal die Woche und das werden wir den ganzen Winter hindurch machen und ich hoffe, wir können es auch dann weiterführen für Obdachlose. Das sind 60 bis 70 Essen am Freitag meistens. Freut mich selber sehr, weil das ist für uns kein großer Aufwand, weil die Mitarbeiter haben wir ja, die kochen und die machen das auch gerne, die sind auch froh, dass sie das machen können und der Einsatz ist überschaubar und solange wir uns das leisten können, machen wir das gerne. Wir haben aber auch eine Mitarbeiter-Sozialstiftung, also keine Stiftung für den Unternehmer, sondern für die Mitarbeiter, damit wir Mitarbeitern, die in Not geraten sind, ganz schnell helfen können. Und ich habe mir immer das auf die Fahnen geheftet, dass ich sage, ich möchte schauen, dass es meinen Mitarbeitern, wenn sie irgendwo Schwierigkeiten haben, dass wir sie wieder auf die Reihe bekommen, dass wir ihnen helfen können, dass es ihnen wieder gut geht, dass sie aus dem herauskommen. Und das ist mein großes Bedürfnis. Ich war ja die Hälfte meines Arbeitslebens eher unselbstständig tätig und ich habe mir eigentlich gesagt, alles, was dir damals nicht gepasst hat, das möchte ich als Unternehmer dann nicht so machen.
Es gibt ja den Spruch, das Gute kommt immer zurück. Glauben Sie daran?
In irgendeiner Weise schon, ja. Ich glaube schon daran. Ja. Da ist ein Stück Wahrheit dabei.
Sind Sie ein religiöser Mensch?
Ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag oder jeden Sonntag in die Kirche gehe. Das war in der Jugend vielleicht so. Aber die christlichen Werte sind für mich sehr wichtig. So bin ich auch erzogen worden. Also ich habe ja das Sozialverhalten sozusagen in der Jugend mit der Muttermilch und mit meinen Brüdern und Schwestern ja mitbekommen. Also ich habe da keine Schulung machen müssen, das ist automatisch gegangen. Aber die christlichen Werte sind mir sehr wichtig. Ich bin auch ein sozialer Mensch, glaube ich. Ich helfe auch gerne, wenn ich helfen kann. Und ich bin eher der ausgleichende Typ, wobei natürlich auch ab und zu streng sein muss.
Sie sind in sehr einfachen Verhältnissen groß geworden, auf einem Bauernhof in Saalfelden mit 8 Geschwistern. Also da lernt man wirklich das soziale Leben. Ich glaube, mehr Schwestern, 6 Schwestern?
Ja, ich habe eigentlich 6 Schwestern, wobei eine davon ist gestorben, die Hilda, die habe ich leider nicht gekannt. Das tut mir sehr leid. Und ich habe 2 Brüder. Also ich war das 9. Kind eigentlich. Und ich bin dann mit 5 Schwestern und 2 Brüdern aufgewachsen. Wobei, ich sage immer, ich habe eigentlich 6 Mütter gehabt. Nicht? Und ich habe 3 Väter gehabt. Nicht? Und das war ich war der Jüngste und das war natürlich für mich schon ein bisschen einfacher. Und ich bin wirklich also wohlbehütet in einem sozialen, großfamiliären Umfeld aufgewachsen. Das war wirklich eine schöne Jugend. Also könnte ich mir nicht besser vorstellen. Wobei wir keinen Überfluss hatten, aber wir haben alles gehabt zum Leben. Aber wir haben auch dafür hart arbeiten müssen.
Das heißt, Sie sind von den Frauen in Ihrer Familie durchaus verhätschelt worden?
Naja, das war etwas ambivalent. Ich meine, die Damen oder meine Schwestern haben mich natürlich verhätschelt. Ich habe es ihnen dann zurückgezahlt, indem sie mit mir lernen mussten für die Schule. Das war durchaus ab und zu auch ein gespanntes Verhältnis. Aber ich habe das, was sie mir sozusagen immer wieder mal angetan haben, das habe ich ihnen dann schon zurückgezahlt. Aber wir haben ein tolles Verhältnis nach wie vor. Und sie haben sich alle rührend um mich gekümmert. Und bei meinen Brüdern war es so, dass ich, da der Altersunterschied so groß war zu meinem Vater, den habe ich eigentlich immer nur als alten Mann gekannt, war mein älterer Bruder, der Franz, der den Hof übernommen hat. Das war eigentlich so ein bisschen der Vaterersatz. Und den habe ich wahnsinnig bewundert, weil er einfach, das war für mich so, auf den habe ich aufgeschaut. Der war integer, fleißig, hat sich um den Hof bemüht, um die Familie bemüht. Also den bewundere ich heute noch und ich glaube, ich habe ihm auch viel zu verdanken.
Meinem heutigen Gast gehören 7 Hotels inklusive einem Schloss. Georg Imlauer ist heute im Radio Salzburg Café. Sie sind auf einem Bauernhof in Saalfelden groß geworden. Was war denn damals Ihr allererster Berufswunsch?
Naja, das war bei uns im Gebirge, war das ja eigentlich normal, dass wir alle gut Skifahren konnten. Also wir sind ja praktisch mit den Skiern aufgewachsen. Und auch ich und mein jüngerer Bruder, der 2,5 Jahre älter war wie ich, wir sind ja dann immer gemeinsam Skifahren gegangen mit den Dorfkindern. Und der Wunsch war, Skilehrer zu werden, ganz klar. Denn wir haben das gesehen, da in Saalfelden gab es ja einen kleinen Skiberg, den Kübühl. Da sind die Leute natürlich immer Ski gefahren und wir haben uns die Skikarten ja nicht leisten können. Wir sind immer zu Fuß gegangen. Und deshalb weigere ich mich jetzt auch, Turnski zu gehen, weil ich fahre jetzt mit dem Lift drauf, das kann ich mir leisten, fahre dann die Piste runter. Und jetzt sind die Pisten sowieso frei, jetzt ist es sowieso angenehm. Aber der Wunsch war eigentlich, Skilehrer zu werden. Und dann hat man für den Sommer halt noch irgendwas gebraucht. Und da war halt immer naheliegend, entweder Maurer oder sowas Ähnliches. Das ist dann nicht so geworden, das bin ich sehr froh, weil ich habe das Glück gehabt, meinen Traumberuf zu finden. Und da war ein bisschen meine Schwester schuld, weil die hat dann einmal phasenweise in der Gastronomie gearbeitet und hat mir erzählt, wie schön das ist. Und ich habe gesagt, okay, das probiere ich jetzt auch einmal und habe dann eigentlich die Liebe zum Kochen entdeckt und habe eigentlich gefunden, dass das für mich sehr gut passt.
Sie sind gelernter Koch und Kellner und ich glaube, damals hat es auch noch Serviermeister geheißen.
Ja, also Serviermeister, das kommt dann erst in späterer Folge. Ich habe Koch und Kellner gelernt im Gasthof Hindenburg. Das war damals das beste Haus am Platz. Das war so eine Erinnerung, die ich habe mit meinem Vater, der mit mir zum Vorstellen gegangen ist, zur Hindenburg-Chefin. Das hat damals das so geheißen und ich war relativ ein zierlicher Bub. Und dann ist er mit mir dorthin gegangen und ob sie mich nicht nehmen würde, nicht? Zur Lehre. Er spricht nicht ganz so viel und ist ein bisschen geschamig. Und dann hat sie gesagt, das sind die Lieferanten, das passt schon, den nehmen wir nicht. Und das war so der Einstieg in die Lehre. Und ich muss wirklich sagen, ich habe dort 4 wunderschöne Jahre verbracht. Wir haben zwar viel arbeiten müssen, haben aber auch sehr viel gelernt. Das war eine sehr, 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 sehr schöne Zeit. Und habe eigentlich dann empfunden, dass ich für das Service besser geeignet bin, als wir für die Küche. Wobei ich heute noch sehr gern koche. Ich koche zu Hause immer, wenn wir frei haben. Und habe dann nach meinen Wanderjahren, die mich halt nach Deutschland, nach Tirol und so weiter geführt haben, war ja 3/4 Jahr am Schiff. Bin zur See gefahren, auf der Fist- und Sagerfjord. Das war damals ganz was Besonderes. Damals waren die Schiffe auch sehr klein. Also wir haben 600 Passagiere gehabt.
Was lernt man da gerade auf hoher See?
Auf hoher See. Damals war es ja so, dass die Schiffe wirklich das Nonplusultra waren. Also und man lernt, was man sehr, sehr gut lernt, ist mit Gästen umzugehen. Also die Gäste zu beraten, die Gäste zu begeistern für Speisen, für Gänge. Und das hat man auch müssen, weil wir haben zwar nur 10 Gäste gehabt pro Mitarbeiter, aber die haben uns ordentlich auf Trab gehalten. Und man hatte eigentlich damals, wie ich zur See gefahren bin, hat man Frühstück servieren müssen, Mittagessen und Abendessen. Also man hat eigentlich dreimal antreten müssen. Und wir haben aber trotzdem jeden zweiten Tag einen Hafen gehabt und ich habe sehr viel von der Welt gesehen. Und es war für einen jungen Burschen aus dem Gebirge war das halt ganz was Besonderes. Und ich habe tolle Bekanntschaften gemacht, auch was Mitarbeiter betrifft, also Kollegen betrifft, wo wir uns immer noch treffen. Und das war schon ganz ein besonderes Erlebnis für mich. Und eine schöne Zeit. Ich habe aber für mich auch gesagt, ich möchte es nicht zu lange machen, weil viele schaffen den Absprung dann nicht. Weil man verdient sehr gut und es ist ein relativ sorgloses Leben, das mit dem Leben am Land dann nicht mehr zusammenpasst.
Und mit einem Familienleben wahrscheinlich
schon gar
auch
nicht. Ja, schon gar nicht. Und dann war eigentlich die Entscheidung, wie ich zurückgekommen bin von der See, war ich in Zillertal in Meierhofen in einem sehr schönen Hotel und habe dann eigentlich, und das war immer mein Wunsch, die Meisterprüfung zu machen. Also ich wollte immer meinen Beruf abschließen mit der Meisterprüfung und das ging damals nur in der Stadt und habe mich dann für die Stadt Salzburg entschieden und habe dann im Jahre 85 in Salzburg bei K&K angeheuert und bin dann Restaurantleiter geworden im K&K-Restaurant Marktplatz.
Und das ist dann ein Serviermeister oder was beschreibt den Begriff Serviermeister?
So wie der Küchenmeister ist das halt der Serviermeister, wo man halt dann seine Perfektion bei den Weinen, Cocktails, Tranchieren, Flambieren dann zutage bringen muss. Natürlich auch Verkaufsgespräche mit den Gästen in Englisch, in Französisch. Und das wurde dort über ein halbes Jahr dann perfektioniert und gelernt. Und dann haben wir die Prüfung abgelegt. Ich glaube, ich bin der Serviermeister Nummer 17 in Österreich. Serviermeister gibt es ganz wenig. Das war nicht so populär wie Küchenmeister, aber es war für mich eigentlich dann die Genugtuung, ich habe jetzt meinen Beruf wirklich abgeschlossen mit einem Meister.
Wobei nach dem Abschluss mit dem Serviermeister ging es erst richtig los mit der Karriere. Wie Sie dann vom Restaurantleiter zu einem mehrfachen Hotelbesitzer wurden, darüber reden wir weiter nach 9, nach den Radio Salzburg Nachrichten. Das Radio Salzburg Café heute mit Georg Imlauer. Wenn man Ihre Karriere Revue passieren lässt, Sie haben eine Koch- und Kellnerlehre gemacht, waren im Ausland, waren auf hoher See, haben viele Jahre lang das K&K-Restaurant am Wagplatz geleitet und dann das Stiegelbräu als Pächter übernommen. Der Schritt vom Service in die wirtschaftliche Verantwortung, wie war das für Sie?
Das war eigentlich für mich relativ einfach, weil ich habe die Betriebe, die ich dann in Pacht übernommen habe, das Stiegelbräu Hotel und Restaurant und den Stiegelkeller, den habe ich ja 13 Jahre vorher als Direktor geleitet. Und als Direktor, wenn man es ordentlich und richtig macht, ist es so, wie wenn man Unternehmer wäre. Und das Rüstzeug habe ich mir in diesen 13 Jahren geholt und habe dort auch sehr viel und sehr fleißig gearbeitet und habe mir sozusagen diese Pachtchance dann auch verdient. Und es war eigentlich ein Übergang wie vom Vater auf den Sohn. Der Herr Diplomkaufmann von Josef Koller war so ein bisschen mein wirtschaftlicher Ziehvater, mein Mentor, der mir auch sehr geholfen hat und der hat mir auch dann zur Mitternacht am 1. Februar die Schlüssel des Stiegelbräus übergeben, weil er war der Vorpächter und hat gesagt, so, ich wünsche dir jetzt alles Gute, viel Glück, mach mir keine Schand, aber du wirst es schon machen und jetzt sind wir bei du. Weil wir waren immer bei sie. Also das war für mich auch so ein bisschen eine Adelung, dass mein großer Lehrherr, mein wirtschaftlicher Lehrherr dann sagt, okay, jetzt bitte ich dir das Tubat an und ich weiß, du wirst mir keine Schande machen, du machst es sicher gut und ich glaube, ich habe ihm auch keine Schande gemacht und wenn er zuhören sollte, schöne Grüße, lieber Peppi, vielen Dank für deine Hilfe.
Wenn Sie so Ihre Karriere Schritt für Schritt beschreiben, klingt das aber auch so, als ob Sie immer gerne gelernt hätten. Als ob es gar nicht nur darum ging, jetzt noch mehr Status und mehr Macht zu bekommen, sondern sich immer neue Fähigkeiten anzulernen und so das Gebiet zu vergrößern, in dem man kompetent ist.
Das ist eigentlich das Schöne an meinem Beruf und deshalb sage ich, es ist nach wie vor noch mein Traumberuf, die Gastronomie und Hotellerie. Es ist so vielschichtig und man hat auch so viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und auch zu lernen. Und man lernt das sowieso sein Leben lang. Also das Lernen geht ja nie aus. Und das war einfach die Begeisterung, die ich nach wie vor habe für diese Branche, die mich eigentlich damals als junger Mann, wo ich immer liebend gern diese großen Hotels besucht habe, ich habe mir zwar damals immer nur einen Kaffee leisten können, ne? Aber die haben mich fasziniert und das wollte ich auch immer mal haben und das hat mich angetrieben und ich muss auch sagen, also es ist einfach so vielschichtig, zuerst lernt man mal das Handwerk ordentlich und dann geht es Schritt für Schritt geht's dann weiter, man hat immer die Möglichkeit, sich den Horizont zu erweitern und es ist so eine tolle Branche, wir haben mit so viel tollen Leuten zu tun, sei es jetzt Mitarbeiter, aber auch Gästen. Und wir haben ja eigentlich, der Urlaub oder das gut essen gehen ist ja eine Wohlfühlbranche. Nicht? Also wir vermitteln ja eigentlich ein Wohlgefühl und das ist eigentlich das Schöne an unserem Beruf. Und ich muss sagen, also ich bin nach wie vor ein begeisterter Touristiker, Hotelier und Gastronom und Gastgeber.
Als Kind in Saalfelden am Bauernhof, hatten Sie da überhaupt jemals die Möglichkeit, Ferien zu machen irgendwo anders?
Naja, also wir haben Ferien zu Hause gemacht, nicht? Und meistens dann auf der Alm, nicht? Aber das war halt immer auch ein bisschen mit Arbeit verbunden. Also ich kann mir jetzt nicht entsinnen, dass wir irgendwann einmal mit der Familie auf Urlaub gefahren sind. Das hat es eigentlich damals nicht gegeben und ist uns auch nicht abgegangen. Problem war es immer nur dann, wenn wir wieder in die Schule gekommen sind und wir mussten einen Schulaufsatz schreiben über die Ferien. Das war meistens dann eher, die waren bei mir dann eher schlecht benotet, weil da die Kreativität dann gefehlt hat, weil es war halt ein bisschen fad.
War das auch mit ein Punkt, warum Sie dann so neugierig wurden auf große, schöne, prachtvolle Hotels?
Das hat man wahrscheinlich irgendwo in sich und ich muss auch sagen, also im Nachhinein war ich damals auch sehr mutig, weil es hat ja damals kein Handy gegeben und ich habe damals Briefe geschrieben und ich habe kein Problem gehabt, in die Ferne zu gehen. Im Gegenteil, es hat mich eigentlich in die Ferne gezogen und ich wollte einfach was Neues sehen, ich wollte was Neues erleben, ich wollte einfach auch ein bisschen die Welt sehen. Nicht? Und das war für mich schon, also die Möglichkeit, das zu machen, das war ja auch einzigartig, weil wir hatten damals schon die Möglichkeit gehabt, die halbe Welt zu sehen, dabei noch gutes Geld zu verdienen und dann heil wieder zurückzukommen. Also das war ja was Besonderes.
Also das ging eigentlich nur in der Gastronomie?
Das ging eigentlich nur in der Gastronomie.
Im Radio Salzburg Café ist heute Georg Imlauer zu Gast. Sie haben heute schon erzählt, Sie sind schon als junger Mann gerne Hotel schauen gegangen, haben sich in so berühmte Hotels wie das Adlon in Berlin oder das Ritz in London gesetzt und einfach einen Kaffee bestellt und das Ambiente rundherum auf sich wirken lassen.
Genau, mir hat das immer schon fasziniert und ich kam in den Sinn, ich war mit meiner Frau, einer der ersten Reisen haben wir an die Côte d'Azur gemacht. Also mir hat Frankreich immer sehr gefallen. Also ich bin ein bisschen ein frankophiler Typ. Und wir sind dann an der Côte d'Azur, haben wir halt in einer Pension gewohnt und sind dann ins Negresco zu einem Café gefahren. Nicht? Das haben wir uns dann damals noch gerade leisten können. Und dann habe ich gesagt, irgendwann lade ich dich einmal da ein zum Essen, nicht? Wenn wir wieder retour sind. Und das habe ich dann eingelöst, wie wir dann mit den Kindern an der Côte d'Azur auf Urlaub waren. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt gehen wir Abendessen. Dann habe ich es zusammengepackt und wir sind ins Negresco zum Abendessen gefahren. Und es war ein tolles Erlebnis. Und es ist ja auch so, dass die Menschen, die dahinter stehen, beim Negresco war es ja, soweit ich weiß, ein rumänischer Kellner, der das gegründet hat, der ja auch ausgewandert ist, gibt es ja auch immer Menschen und Schicksale, die dahinter stehen, die das dann eigentlich irgendwo angestoßen haben. Beim Adlon ist es ja ähnlich gewesen, das war ja auch ein mutiger Investor und Hotelier, der das Adlon zum Glänzen gebracht hat und es ist bei den meisten Hotels so, auch die Hotelketten, die haben ja früher auch irgendwann einmal klein angefangen und wir haben immer die Personen fasziniert und natürlich auch das Hotel. Und die Gastronomie dort.
Würden Sie sich selber als Self-Made Man bezeichnen?
Ja, das kann man schon so sagen, weil im Grunde, ich hab sehr großes Glück gehabt, das muss man wirklich sagen, aber es ist mir auch nichts in die Wiege gelegt worden. Ich habe mir das, was wir jetzt haben, das haben wir uns erarbeitet, sehr hart erarbeitet. Wir haben immer sehr viel gearbeitet aber wir haben gern gearbeitet, weil es einfach meine Berufung ist. Andere möchten jeden Berggipfel erklimmen. Ich arbeite gern in meinen Betrieben oder in den Betrieben, wo ich halt momentan meine Werkstätten habe. Und es ist für mich interessanter, vielleicht einen neuen Betrieb zu übernehmen und zu entwickeln, als wir den Großglockner zu erklimmen. Für mich ist der Betrieb der Großglockner.
Würden Sie sich als ehrgeizig beschreiben?
Schon, ja. Also das würde ich schon sagen. Ich bin schon sehr ehrgeizig und vor allem bin ich sehr, sehr nachhaltig orientiert und ich bin auch sehr standhaft. Und wenn ich mir was einbilde, dann wird es ganz schwierig, mir das auszureden und dann werde ich auch das mit aller Härte und aller Kraft, die ich habe, verfolgen und bis zum Erfolg hoffentlich danach durchbringen.
Wenn man jetzt nochmal den Schritt in Ihrer Geschichte zurückgeht, der Schritt vom Pächter zum Hotelbesitzer, war das damals auch mit einem persönlichen Risiko verbunden?
Ja, gerade der Anfang ist eigentlich immer sehr, sehr schwer, wobei für mich war der Anfang ein bisschen leichter, weil es ja eine Übergabe war wie vom Vater auf den Sohn, aber trotzdem habe ich eigentlich meine ganzen finanziellen Möglichkeiten einsetzen müssen und das waren ja damals auch nicht sehr viel, das waren 36.000 Euro, also 500.000 Schilling, war viel Geld, weil als Familienvater muss man sich das einmal ersparen, also da haben wir wirklich gespart. Wir haben das ganze Geld eingesetzt, haben damit die Wäsche, das Besteck und die Gläser und das Geschirr gekauft und dann war das weg. Und es war natürlich schon so, dass das Risiko auch da ist. Das ist immer da, es kann immer schief gehen. Und dieses Risiko, das haben wir nicht nur einmal genommen, sondern öfter genommen, denn bei jeder weiteren Erweiterung des Unternehmens, 2000 haben wir dann das Nebenhaus gekauft, war es auch so, dass wir natürlich immer uns auch der Gefahr ausgesetzt haben, dass es auch schief gehen könnte. Und dann ist halt alles weg, was man heute sich erspart, erarbeitet hat. Und man muss halt ehrlicherweise sagen, als Unternehmer hat man kein Fangnetz.
Wie sehr war da in diese Entscheidungen auch immer Ihre Frau involviert? Hatte die Mitspracherecht?
Naja, ich habe sie immer überzeugen müssen, beziehungsweise ich habe sie versucht zu überzeugen. Es war nicht immer ganz so einfach, weil sie hat gesagt, für was brauchen wir das? Und ich sage, naja, du hast recht, brauchen tun wir es nicht. Aber es ist ja schon auch so, dass wir natürlich auch schauen müssen, dass wir unser Unternehmen gut aufstellen, dass es auch, wenn wir es nicht mehr, wenn wir mal abtreten und es übergeben, dass es auch lebensfähig ist, dass man es gut bewirtschaften kann. Es war schon immer auch viel Überzeugung, wobei ich sagen muss, ich bewundere da meine Frau wirklich sehr stark, weil sie ist eine Quereinsteigerin. Sie ist ja dann, wie die Kinder dann ein bisschen größer waren, hat sie ja dann begonnen, auch im Unternehmen zu arbeiten, wie wir uns selbstständig gemacht haben. Und sie kommt ja komplett von woanders. Sie ist gelernte Kleidermachermeisterin und hat auch dort den Meistertitel gemacht, hat in einer Trachtenschneiderei gearbeitet und hat wirklich mit viel Härte sich da einarbeiten müssen und macht die Mitarbeiterverwaltung, Personalabrechnung. Und das ist ja wirklich durchaus ein sehr diffiziler Job, weil sich ja andauernd irgendwas ändert und die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter man immer hautnah mitbekommt. Und bei jedem Betrieb, den wir dazugenommen haben, sind auch die Mitarbeiter mehr geworden. Nicht? Und wir haben, das war natürlich für sie auch immer Arbeit. Und ich habe das, also es war schon ein bisschen Überredungskunst am Anfang, aber am Ende hat sie immer mitgezogen und das wäre auch sonst nicht gegangen. Die Kraftquelle ist sie.
Das Radio Salzburg Café heute mit dem Salzburger Hotelier Georg Imlauer. Ihre gesamte Familie arbeitet im Betrieb mit, mittlerweile auch Ihre Tochter und Ihr Sohn.
Genau, mittlerweile sind alle im Betrieb. Die Lisa Teilzeit, weil sie ein Kind hat, einen kleinen Sohn hat. Das geht nicht ganz täglich. Der Thomas hat zwar jetzt auch schon zwei Buben, aber der ist natürlich ganz tätig, ist auch bereits in der Geschäftsführung, hat Prokura. Somit haben wir die Weichen schon gelegt und ich hoffe, dass wir dann noch viele Jahre gemeinsam haben werden und das Unternehmen dann auch gut weitergehen wird. Und wir freuen uns natürlich jeden Tag, wenn wir gemeinsam daran arbeiten können.
Wie haben Sie persönlich das vergangene Jahr erlebt? Jetzt war es ja doch, auch wenn Sie Investitionen getätigt haben, aber doch weniger Arbeit direkt in den Hotels, weil keine Gäste da waren.
Ja, es ist richtig. Es war wenig Arbeit am Gast und in den Hotels, aber es war sehr, sehr viel Arbeit, um das Unternehmen durch diese stürmische Phase zu bringen. Wir haben wirklich alle viel gearbeitet, also die Familie vor allem. Und es waren ja wirklich sehr, sehr stürmische Zeiten. Es waren schlaflose Nächte, muss ich auch sagen. Also wir haben nicht gewusst, überstehen wir das? Wie geht das weiter? Kriegen wir das über die Runden? Gerade am Anfang im März, April war es ganz schwierig, weil natürlich keiner gewusst hat, wie man mit so einer Pandemie umgeht. Es hat keiner gewusst, wie wird das funktionieren. Wir haben alle gehofft, dass wir in 14 Tagen, 3 Wochen wieder aussperren können. Wir haben eigentlich gehofft, dass wir Ostern wieder aussperren können. Dann war Ostern nichts und dann haben wir gesagt, okay, Pfingsten wird es werden. Und dann war Pfingsten nichts und dann haben wir endlich aussperren dürfen. Und dann waren die Reisebeschränkungen und es hilft ja nichts, wenn man Hotels aussperren kann und es kann niemand reisen. Also das war eine sehr, sehr schwierige Zeit für uns und ich kann mich entsinnen, wir haben ja doch sehr viele Kadermitarbeiter, auch die sehr lang bei uns sind und wir haben da sehr engen Austausch, auch sehr kritisch und das ist auch gut so. Wir haben sehr viel Kompetenz im Unternehmen und ich habe beim ersten Treffen habe ich gesagt, es wird nichts mehr so sein, wie es war. Und ich habe eigentlich leider Gottes recht behalten und es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und wir haben aber alle Alle unsere Mitarbeiter, alle unsere Kadermitarbeiter, die Familie, wir haben alle an einen Strang gezogen und wir haben, glaube ich, unser Unternehmen, ein Schiff, wenn man so sehen darf, gut durch diese Gewässer bis dato durchgeführt, auch mit Hilfe der Regierung, das muss man auch sagen. Bin ja auch Fachgruppenobmann der Hotellerie in Salzburg und habe auch in der Wirtschaftskammer sehr, sehr viel für die Branche gearbeitet, auch mit den Mitarbeitern dort. Wir haben unzählige Beratungsgespräche gehabt. Wir haben mit Unternehmern gesprochen, die verzweifelt waren, die nicht gewusst haben, wie geht es weiter, wie schafft man das, wo müssen wir hin. Es war ja auch am Anfang sehr schwer zu durchblicken, wie bekommt man die Förderungen, wie kann man es beantragen. Es hat sich andauernd geändert. Es hat sich dann die Angst und Angst ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber die Unsicherheit hat sich dann ein bisschen gelegt, weil es auch für uns klarer geworden ist, wie wir damit umgehen müssen. Die große Hilfe war auch die Kurzarbeit, dass wir versichert waren, dass unsere Mitarbeiter ordentlich versorgt sind, denn wir hätten uns das nicht leisten können, das muss man auch mal so klar sagen. Und das war schon für uns dann ein großer Schritt, wo wir gewusst haben, okay, das mit den Mitarbeitern funktioniert, die sind versorgt, wir kriegen das Geld vom AMS-Retour, wir werden es dann auch überstehen und wir kommen wieder in ein Fahrwasser, wo wir mit Sicherheit sagen können, okay, das geht sich aus. Wobei ich schon sagen muss, wir werden einen ordentlichen Verlust schreiben im Jahr 2020 und die Hilfen, die wir bekommen haben, werden den Verlust abmindern, aber sie werden nicht decken. Also wir werden einen ordentlichen Millionenverlust schreiben. Aber ich sage mal so, das werden wir hinten anhängen, wenn die Banken uns wohlgesonnen sind und wir werden dann meine Kinder zurückzahlen müssen. Ne? Aber sie werden es zahlen müssen, das wird so sein. Aber man muss da positiv sein und man muss nach vorne denken, wir sind alle gesund. Es ist ein unsagbares Glück, wenn man eine gesunde Familie hat, wenn man selber gesund ist. Und es ist nur Geld, das wird man irgendwann, ist das weg und man wird sagen, okay, das haben wir überstanden, wir haben ein paar Schulden mehr, das ist jetzt nicht so schlimm, aber es geht uns allen gut und unseren Mitarbeitern geht es gut und wir können wieder normal arbeiten. Radio
Der Fragebogen im Radio Salzburg Café.
Georg Imlauer, Ihre Lieblingsfarbe?
Gelb, Sonne.
Haben Sie ein Lieblingsessen?
Früher war es immer Wiener Schnitzel, jetzt ist es Seezunge und zu Weihnachten Schnecknudeln und Mus.
Ihr Lieblingsurlaubsland?
Österreich. Seen, klares Wasser, nicht zu heiß, Bäume, die Schatten spenden und eine tolle Landschaft, in der man Radfahren gehen kann, Skifahren gehen kann. Also es gibt kein schöneres Land wie Österreich.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Spät schlafen gehe, würde ich sagen. Der dann auch nicht mehr wie 6 Stunden schläft.
Welches Buch liegt momentan auf Ihrem Nachtkasten?
Momentan habe ich von Paris Lodon die Chronik des Hotel am Mirabellplatz auf meinem Nachtkastel, weil da sind wir gerade dabei, die Gastronomie zu planen für später. Und das Hotel am Mirabellplatz ist auch ein sehr geschichtsträchtiges Haus, das zurückgeht auf 1453, sekundige Naturpalast von Paris Lodon. Und für mich sehr spannend.
Wenn eine Zeitreise möglich wäre, lieber vor oder zurück?
Beides, wenn es gehen würde. Die 20er Jahre waren sehr spannend für mich, also das haben mich immer interessiert und nach vor ist natürlich auch spannend, aber es ist auch jetzt ganz gut, so wie es ist.
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Zufriedenheit, Sicherheit auch und so viel Geld zu haben, dass man ein vernünftiges Leben fristen kann.
Wie würden Sie Glück definieren?
Zufriedenheit, Gesundheit in der Familie, mit dem Ehepartner und auch Zufriedenheit und Glück für das Umfeld, das man hat. Mitarbeiter, Freunde und so weiter.
Im vergangenen Jahr haben sich viele neue Hobbys zugelegt, weil einfach mehr Zeit da war oder vielleicht auch alte Hobbys neu entdeckt. Georg Imlauer, wie war das bei Ihnen?
Na, das kann ich nicht sagen. Also ich hab genauso viel gearbeitet wie in einem normalen Jahr. Es war eine andere Arbeit und dann ist ja Gott sei Dank Bichlern gekommen. Das war auch ein bisschen ein Lichtblick für uns. Und ich muss auch sagen, also für unsere Kadermitarbeiter, die ja dann sehr stark involviert waren, jetzt gerade in der Übernahme und bei den Systemen, das neu aufzusetzen, neu zu positionieren, das war auch für die ein Lichtblick. Wir haben eigentlich wieder etwas gehabt, wo wir gesagt haben, da können wir dran arbeiten. Das ist für die Zukunft. Da haben wir ein Licht am Ende des Tunnels. Und das hat uns ein bisschen aus dieser komischen Situation herausgeholfen, dass man eigentlich gesagt hat, man kann kann eigentlich nichts machen, man ist zu, man sperrt dann wieder mal ein bisschen auf und dann sperrt man wieder zu. Und es war so eine komische Situation, die wir alle hatten, eigentlich nicht so wirklich gut für, man ist eigentlich demotivierend, sehr demotivierend. Und Bichlern war so ein richtiger Lichtblick, da haben wir gesagt, so endlich, jetzt packen wir es wieder an, jetzt haben wir was Neues, das bringen wir jetzt auf die Reise und es wird dann, irgendwann wird das wieder gut funktionieren und dann werden wir froh sein, dass wir das gemacht haben. Wir haben ja in Wien etwas dafür verkauft, also wir haben unsere Baureserven in Wien verkauft, das war mir auch sehr wichtig, dass es keine Belastung fürs Unternehmen ist. Das heißt, wir haben Baureserven in Wien für Naturerlebnis in Bichlern in der Steiermark getauscht.
Hatten Sie wenigstens Zeit für Ihre große Leidenschaft Skifahren?
Ja, also wobei ich sage, momentan noch relativ wenig, aber es wird jetzt dann mehr werden. Ich hoffe, dass wir dann jetzt noch die Zeit nutzen können im Februar. Das ist ja eine große Leidenschaft, die ich mit meiner Frau teile. Sie fährt ja besser Ski wie ich, nicht? Also kann ich ja hier sagen. Aber das Skifahren ist natürlich für uns immer ein Naturerlebnis, das wir haben und das wir wirklich gerne machen. Und wir werden noch Zeit finden, jetzt im Februar hoffentlich.
Dürfen Sie auch schon Skilehrer für Ihre Enkelkinder spielen?
Ja, die sind noch zu jung. Also das Jüngste ist erst 3 Monate. Aber der Älteste, der Amon, der, glaube ich, wird das nächstes Jahr probieren und backen und da stehe ich gern zur Verfügung.
Georg Imlauer, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir für mich und für meine Familien, und ich habe mehrere Familien, das heißt meine eigene Familie, viel Gesundheit und Glück, dass wir das gut überstehen, dass wir gesund bleiben, dass wir dort auch dann erfolgreich sein werden. Für meine Betriebsfamilie, für meine Mitarbeiter ist es auch mein großer Wunsch, dass ich alle wieder gesund sehen kann, dass wir gemeinsam wieder den Erfolgsweg, den wir eingeschlagen haben, fortsetzen können. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, wenn wieder Leben in den Hotels ist und in den Restaurants ist und wenn wir wieder Gäste begrüßen können, wenn wir unsere Stammgäste wieder sehen und wenn das wieder sich halbwegs normalisiert. Es wird nicht mehr ganz so werden, wie es früher war. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Es wird sicher was hängen bleiben. Es wird auch was Gutes hängen bleiben. Ich glaube, dass die Nachhaltigkeit, die Regionalität sehr stark gefordert sein wird. Es wird sehr stark Privatsphäre ein Thema sein. Es wird Platz ein großes Thema sein. Und da sind wir mit Bichlern jetzt genau am Puls der Zeit. Also wir haben dort Platz, wir haben dort Privatsphäre, wir haben dort Naturerlebnis und das war auch mitunter ein Grund, warum wir dort sozusagen dieses Thema angegangen sind.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit, alles Gute und herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.